Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Hallo und herzlich willkommen bei Am Bistro mit der Vox. Mein Name ist Melanie Czarnik und bei mir ist heute Maria Eloazza Saralegi. Hallo Maria.
Guten Morgen Melanie, hallo.
Maria, es geht heute um ein Thema, bei dem du dich gut auskennst, und zwar die Klimagipfel. Du schreibst für die Vox schon länger darüber. Und jetzt ist es so, dass die offiziellen Klimagipfel ja schon seit Jahren und Jahren laufen, mit mehr oder weniger Erfolg. Jetzt hatten einige Staaten das Gefühl, außerhalb der UN schneller voranzukommen und trafen sich Ende April in Santa Marta. Worum ging es bei diesem Gipfel?
Im Gegensatz zu den offiziellen Gipfeln der Vereinten Nationen, den UN-Klimagipfeln, also den COPs, wie man sie nennt, ging es bei dem kleineren Gipfel in Santa Marta in Kolumbien konkret um den Ausstieg aus den fossilen Energien. Und das ist eine erstmalige Sache. Warum? Weil auf den COPs bisher immer diese Problematik der fossilen Energien, die ja eigentlich primär zu der Problematik der Klimakrise gehört, also fossile Brennstoffe sind für die Mehrheit der Emissionen weltweit verantwortlich. Die Problematik wurde bisher auf den verschiedenen UN-COPs aber nicht wirklich angesprochen. Da wurde man hat bisher immer um den heißen Brei herumgeredet. Vor allem hat man sich auf die Reduzierung der Emissionen fokussiert, aber nicht auf die Reduzierung oder einen Übergang weg aus den fossilen Energien, die eigentlich die primäre Quelle dieser Emissionen sind. Und darum ging es jetzt auf dieser Klimakonferenz in Santa Marta zum ersten Mal wirklich um den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Die Frage war nicht, ob dieser Ausstieg notwendig ist, sondern wie dieser Ausstieg gelingen soll. Es ging um die praktische Umsetzung eines solchen Ausstiegs.
Die Konferenz wurde hinterher von den Teilnehmenden oder von einigen Teilnehmenden als deutlich offener beschrieben als jetzt die offiziellen COP-Treffen. Warum ist das denn so? Also warum redet man um den heißen Brei bei den offiziellen Treffen und warum herrscht bei den Verhandlungen inzwischen so viel Frust?
Also bei den offiziellen UN-Verhandlungen muss man wissen, da nehmen ja fast alle Staaten der ganzen Welt daran teil. Ich sage fast, einige Staaten sind weder nicht eingeladen, wie Afghanistan letztes Jahr, oder einige Staaten wollen da nicht mehr mitmachen, wie die USA jetzt die letzten Jahre unter der Trump-Präsidentschaft. Es kommen also rund 190 Staaten zusammen auf der Klimakonferenz in Santa Marta, waren es keine 60. Auf den COPs ist eins der Hauptziele ein Abschlussdokument nach den Verhandlungen. Also da verhandeln dann rund 190 Staaten tagelang, wochenlang an einem oder verschiedenen Dokumenten. Und da wird jeder Begriff, jedes Wort auseinandergenommen. Die COPs funktionieren wirklich mit einem Konsensprinzip, was diesen Frust erklärt. Den Konsens muss man dann erst auf einen Abschlussdokument kommen, mit dem jeder Staat zufrieden ist. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass verschiedene Ölstaaten beispielsweise, die Golfstaaten, bei jeder Erwähnung der fossilen Brennstoffe direkt sagen, halt, stopp, wir legen jetzt unser Vetorecht ein, das passt uns nicht. Oder wird dann tagelang diskutiert, schreiben wir jetzt im Abschlussdokument ein Face-Down oder ein Face-Out, also Face-Down einer sogenannten Reduzierung der Emissionen oder geht es um ein Face-Out, also wirklich um einen Ausstieg oder eher um eine Transition. Das klingt ja ganz anders auch, das ist ein Übergang weg, aber wann dieser Übergang stattfinden soll, steht dann auch in Frage. Es sind Verhandlungen, die etlich lang laufen und bei dem ein Konsens gebraucht ist. Und da kommen bei verschiedenen Delegierten, bei verschiedenen Staaten, vor allem bei denen, die ja jetzt schon akut von der Klimakrise betroffen sind, also ich denke da an die pazifischen Inselstaaten beispielsweise, natürlich viel Frust rauf, weil es nicht schnell genug geht. Und deshalb haben Kolumbien, die Niederlande und die Koalition der Willigen, nennen sie sich, also die Koalition der willigen Staaten, die wirklich vorankommen wollen und die praktische Umsetzung setzen und praktisch den Klimaschutz umsetzen wollen, das vorantreiben möchten, die kamen jetzt in Santa Marta zusammen. Und wie du schon sagtest, in Santa Marta ging es nicht um ein Abschlussdokument, es gab also viel weniger Frust. Delegierte haben erklärt, dass sie offener gesprochen haben, dass diese Diskussionen viel freier verliefen, auch in kleineren Arbeitsgruppen. Das ist natürlich auch möglich, weil die Anzahl der Teilnehmer geringer war, wie auf den großen COPs. Ob die 57 Staaten, die sich in Santa Marta zusammengetroffen haben, es geschafft hätten, ein Abschlussdokument im Konsens zu fertigen, daran kann man zweifeln. Das war aber auch nicht der Sinn der Konferenz. Es gibt schon ein paar Schlussdokumente, aber kein größeres Abschlussdokument, wie wir die von den COPs kennen. Also auch keine offiziellen Entscheidungen. Es ging wirklich um den Austausch und um den Austausch zwischen den Staaten. Wie reduzieren sie die Emissionen? Wie ersetzen sie die fossilen Brennstoffe durch erneuerbare Energien? Wie geht es in verschiedenen Staaten voran und wie kann man voneinander lernen? Da herrscht natürlich eine Atmosphäre, die viel offener ist wie auf den COPs.
Jetzt ging es dabei ja nicht nur um den Klimaschutz, also es ging um den Ausstieg oder um diese Transition hin zu erneuerbaren Energien. Aber darum ging es ja nicht nur, sondern es wurde auch diskutiert über Gerechtigkeit und soziale Berechtigkeit. Warum? Also was muss man bei einem Ausstieg aus fossilen Energien denn mit berücksichtigen, was auch die soziale Gerechtigkeit betrifft?
Offiziell war der Name der Klimakonferenz Santa Marta Transitioning Away from Fossil Fuels. Das ist die Koalition, die sich da zusammentraf, die Koalition der willigen Staaten. Wenn man das Wort Transition benutzt, also Übergang, eigentlich einen Übergang weg, würde man auf Deutsch sagen, aus den fossilen Brennstoffen, dann denkt man direkt auch an die Forderung der verschiedenen NGOs, der verschiedenen indigenen Bevölkerungsgruppen, der Aktivistinnen, die seit Jahren in den Raum geworfen wird, dass man eine faire und gerechte Transition braucht. Was ist mit einer gerechten, einer fairen Transition gemeint? Da kann man zwei Aspekte erheben. Der erste ist, dass es nicht darum geht oder nicht nur darum geht, die fossilen Brennstoffe durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Das war's. Man muss wirklich an dem System kurbeln, das die Klimakrise ausgelöst hat. Und dieses System ist eins, in der die Ungerechtigkeit zwischen den Staaten im globalen Norden, die ja primär die Klimakrise ausgelöst haben, und dazu die Schuld mittragen, also auch Luxemburg, und die Länder im globalen Süden, die primär von der Klimakrise betroffen sind, obwohl sie am wenigsten Emissionen ausgestoßen haben und immer noch ausstoßen. Es geht also nicht nur darum, die fossilen Brennstoffe zu ersetzen, sondern auch zu schauen, wenn wir jetzt massiv die erneuerbaren Energien ankurbeln, das ist ja auch gut, woher kommen dann beispielsweise die bestimmten seltenen Erden, die für diese Transition, die für diese Energiewende gebraucht werden, woher kommen die? Kommen die aus den Ländern aus dem globalen Süden? Und ja, die meisten werden aus diesen Ländern kommen schon aus diesen Ländern. Wie ist dann das Verhältnis mit diesen Ländern? Kommt es ihnen dann auch zugute oder werden die Ressourcen dieser Länder einfach ausgebeutet und auf Kosten der lokalen Bevölkerung und dann in die Gesellschaften des globalen Nordens importiert, damit wir hier eine Energiewende haben, aber beispielsweise im Kongo dann der Krieg herrscht und Länder wie Nigeria dann weiterhin von Energieexporten abhängig sind. Der zweite Aspekt, den man bei einer fairen, gerechten Transition berücksichtigen muss, ist der des Finanzsystems. Also viele Länder im globalen Süden, die von der Klimakrise betroffen sind, sind auch extrem verschuldet. Viele von ihnen sind auch ex-koloniale Staaten, wurden also schon ausgebeutet von Ländern im globalen Norden, haben dann aber auch nicht die nötigen finanziellen Ressourcen, um eine Energiewende, um eine gerechte Transition zu vollführen in ihren Ländern, sind also auf die finanzielle Unterstützung von reicheren Ländern, von reicheren Industriestaaten angewiesen. weil diese reichen Industriestaaten, darunter auch Luxemburg, die Hauptverantwortung für die Klimakrise tragen. Also ist es auch nur gerecht, so viele NGOs, dass wir als Industriestaaten auch für den Schaden der Klimakrise aufkommen und die Energiewende in anderen Ländern mitbezahlen. Da spielt die internationale Klimafinanzierung eine riesige Rolle. Darum geht es auch auf vielen COPs. Und das ist der Teil, ich habe vorher von den Ölstaaten gesprochen, von den Golfstaaten beispielsweise, die immer wieder ihr Vetorecht einsetzen auf den COPs-Verhandlungen. Und was dann zu Frust führt, wenn es um die Erwähnung der fossilen Brennstoffe geht. Aber auf den COPs blockieren auch die reichen Industriestaaten, wenn es um internationale Klimafinanzierung geht und wenn es darum geht, dass wir als Industriestaaten unsere Schuld abzahlen und die Energiewende in anderen Ländern mitbezahlen. Es geht ja auch nicht um die Energiewende, sondern auch um Arbeitsplätze, um soziale Gerechtigkeit, wie du schon gesagt hast. Also das muss zusammengehören, sonst ersetzt man nur ein System durch ein anderes und die Ungerechtigkeit, die bleibt bestehen.
Du hast gerade eben schon erwähnt, Luxemburg war ja bei der Konferenz dabei und ist als solches Teil der Koalition der Willigen. Trotzdem haben ja verschiedene NGOs, Greenpeace und auch die ASTM, Luxemburg ja kritisiert für ihre Klimapolitik. Du hast versucht, mit dem Umweltministerium zu sprechen oder hast sie angeschrieben. Wie haben die reagiert?
Da kam bei mir, muss ich ehrlich gesagt sagen, ein bisschen Frust auf. Ich hatte so ein Umweltministerium mehrere Wochen im Voraus kontaktiert, um ein Interview anzufragen, weil es mit einem Beamten, mit einer Beamtin über die Klimakonferenz in Santa Marta sprechen wollte und ein paar Fragen stellen wollte. Luxemburg war Teil der Konferenz, ist auch Teil dieser Koalition der Willigen, was erstmal schon ganz gut ist. Da nehmen ja auch nicht so viele Staaten daran teil. Es nehmen auch nicht alle EU-Staaten daran teil. Also es ist schon ganz gut, dass Luxemburg teilgenommen hat. Es hat aber einige konkretere Fragen zu Luxemburgs Position, auch Luxemburgs nationaler Klimapolitik. Zum Interview kam es schlussendlich nicht, weil keiner aus dem Ministerium Zeit für uns hatte. Und ich habe ihm dann meine Fragen schriftlich senden müssen. Also ich habe dann Gott sei Dank auch ein paar schriftliche Antworten gekriegt. Die sind natürlich nicht so ausführlich, wie wenn man in einem Gespräch wieder nachhaken kann. Was die NGOs an Luxemburg, an die Luxemburger Klimapolitik kritisieren, ist ein bisschen diese, auf internationaler Ebene stellt sich Luxemburg gerne als Vorreiter vor, vor allem was die internationale Klimafinanzierung angeht. Der luxemburgische Finanzplatz ist ja auch auf internationaler Ebene extrem wichtig. Von einer Vorreiterrolle kann man meiner Meinung nach aber nicht reden. Warum? Weil aus Luxemburg immer noch viel Geld auch aus öffentlichen Subventionen in fossile Brennstoffe einfließt. Fragen dazu hat das Ministerium nicht wirklich geantwortet. Man muss sagen, die internationale Klimafinanzierung, dazu hatte die Vox ja eine Recherche im November gemacht und aufgedeckt, dass Luxemburg seit 2015 über 500 Millionen Euro in die internationale Klimafinanzierung gesteckt hat, was gut ist, viel mehr auch als andere Länder. Das ist aber weniger als Luxemburg in die Verteidigung gesteckt in einem einzigen Jahr. Also da merkt man dann schon die Prioritäten der Luxemburger Regierung und die sind auch nicht viel anders als die Prioritäten anderer europäischer Staaten. Also im Vergleich ist Luxemburg schon ein guter Schüler. Man muss dann aber sagen, das sagt dann auch die ASTM, in Sachen der Klimafinanzierung gibt es einfach keine guten Schüler. Dass Luxemburg kein schlechter ist, ist also, heißt aber nicht, dass sie eine Vorreiterrolle spielen. Ein Teil der internationalen Klimafinanzierung, das hatte die Vox aufgedeckt, kommt auch gar nicht direkt in Klimaschutzprojekte oder Anpassungsprojekte an. Das Geld fließt oft in Banken, in die Taschen private Investorinnen, die dann in sogenannte grüne Fonds investieren. Das ist alles ein bisschen indirekt und dann da stellt sich wirklich die Frage, wie viele dieser Millionen zum direkten Klimaschutz beigetragen haben und beitragen. Im Juni soll jetzt die Luxemburger, wird jetzt die Regierung ihre neue Strategie zur internationalen Klimafinanzierung präsentieren. Da schauen wir als Vox natürlich direkt auch mit und analysieren die dann. Ja, und auf nationaler Ebene kann dann auch gesagt werden, dass die Emissionen Luxemburgs immer noch zu hoch sind. Der Konsum der unserer Gesellschaft ist immer noch viel, viel zu hoch. Seit 2005 haben wir unsere nationalen Emissionen um 33% reduziert. Das klingt erstmal ganz gut. Bis 2030 müssen wir aber laut einem EU-Ziel unsere Emissionen um 55% reduziert haben. Also in den nächsten, wir haben jetzt 4 Jahre, um unsere Emissionen nochmal um 22% zu reduzieren. Das ist enorm. Da muss Luxemburg schneller eingreifen und schneller handeln. Und von Seiten der Regierung sieht man, dass der Wille schon da ist, ist ja auch Teil der Koalition der Willigen, ist auch stolz drauf, kann es auch sein. Es geht aber viel zu langsam voran und ob das nationale Ziel der Emissionsreduzierung bis 2030 beispielsweise erreicht werden wird und wie das Ziel erreicht werden wird, ob da dann getrickst wird mit Kompensationsmaßnahmen beispielsweise, dass die Emissionen exportiert werden in Länder, das steht alles noch offen, ja.
Danke dir für deine Expertise heute und fürs Dranbleiben natürlich, auch im Namen der Vox und den Lesenden, die ja viel zum Klima und zum Umwelt erfahren wollen. Und das können sie tun in deinem sehr gut recherchierten und interessanten Artikel, der in der aktuellen Ausgabe der Vox zu finden ist. Gerne im Abo, am liebsten natürlich von unserer Seite, ansonsten auch zu finden im Kiosk und natürlich online. Maria, danke nochmal und dir und den Lesenden und Hörenden natürlich ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, Melanie. Schönes Wochenende an alle.
Ciao.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Dinger Creative Commons Lizenz. Ihr findet Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.